Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Drost am Mikrofon herzlich willkommen. Gestern haben wir an dieser Stelle über The Zone of Interest gesprochen. Einen Film über ein scheinbar normales Familienleben gleich neben dem Vernichtungslager Auschwitz. Gerade war die Premiere dieses hochgelobten Films in Cannes. Die literarische Vorlage dazu stammt von Martin Amis, britischer Schriftsteller, Bad Guy der Literaturszene, ein ebenso feiner wie bösartiger Beobachter menschlicher Triebe und menschlicher Schwächen. Martin Amis ist jetzt im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben. Wir erinnern gleich an ihn im Gespräch mit seinem Übersetzer Eike Schönfeld. Die Geschichten von Martin Amis handeln selten vom Guten. Seine Romane heißen Gierig oder Money und spielen in einer konsumwütigen, von Begierden getriebenen Gesellschaft. Die Figuren für seine Bücher, die fand Martin Amis überall, ganz zufällig.
It's quite a random process. It could be someone you just overhear on a underground train for 5 minutes.
Es kann zum Beispiel jemand sein, den ich für 5 Minuten in einer U-Bahn-Station sehe. Seine Sprache höre, die mir dann im Kopf bleibt. Manchmal ist das ein bisschen wie bei Frankensteins Monster. Die eigenen Fähigkeiten und Sichtweisen werden einem Fremden untergeschoben und in der Figur übertrieben. Ich finde meine Charaktere immer in der Allgegenwärtigkeit des Normalen.
Sagt Martin Amis, der fasziniert war von den Abgründen der Scheinheiligkeit der Gesellschaft. Er meinte zum Beispiel, man könne England nicht verstehen, wenn man nicht jeden Tag die Sun, also die größte Boulevardzeitung, lese.
I always used to say that you can't understand England unless you read the Sun every day. You used to buy the Sun every day.
Ich kaufe sie mir oft. Denn die Einstellung dieses Blattes und anderer Skandalblätter fasziniert mich. Sie sind nicht ohne Witz. Und es ist vor allem ihr Zynismus, der mich beeindruckt. Sie schieben den Leuten die denkbar schlechtesten Motive unter, die sie angeblich bei jeder sich bietenden Gelegenheit ausleben. Aus Geldgier und Sexbesessenheit. Als Prinzessin Diana starb, stand auf der Titelseite der Sun: Prinzessin hat sich von einem Moslem bumsen lassen. Und auf der Rückseite dann Bilder, auf denen sie als Engel im Himmel dargestellt wurde, mit einer Harfe.
Über das Werk von Martin Amis habe ich vor der Sendung mit Eike Schönfeld gesprochen, der unter anderem seinen letzten Roman Inside Story übersetzt hat. Der Ruf von Martin Amis war der eines Literaturpunks, eines Bad Boys, der nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Sex, Drugs and Money, das waren grob heruntergebrochen seine großen Themen. Welche Geschichten hat er denn daraus entwickelt?
Naja, sein großes Thema war eigentlich der Spätkapitalismus. Und was Sie da jetzt aufgezählt haben, Sex, Drugs and Money, das waren eigentlich die Symptome und Symbole dafür, mit denen er sich beschäftigt. Drugs, man betäubt sich, Money, man glaubt, alles verfügbar zu haben, wenn man nur genug Geld hat. Und Sex ist die dazugehörige Hysterie. Er hat ja eigentlich gar nicht so richtig Sex beschrieben, sondern er hat nur immer wieder über Sex geschrieben und wie es vorher und danach war. Aber den Akt selber, den wird man bei ihm nicht finden, nicht explizit beschrieben.
Aber die Sprache, die er dafür gefunden hat, die ist halt sehr explizit. Und für einen Übersetzer könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch eine Herausforderung.
Eigentlich keine größere als überhaupt sein allgemeiner Stil.
Wie würden Sie den beschreiben?
Ich würde Martin Amis als Extremstilisten beschreiben. Er hat einen sehr rabiaten Stil, aber er ist immer sehr kontrolliert und reflektiert. Besonders toll finde ich auch immer seine Dialoge, die so lebensecht und lebensnah sind, also ziemlich übersteigert dabei. Aber man kann sich vorstellen, dass die Leute so reden. Und er hat überhaupt auch ein riesiges Vokabular. Er verwendet seltene, ganz ausgesuchte Begriffe, Vokabeln. Da muss man dann schon auch recherchieren, wie bestimmt auch er selber recherchiert hat, wie er das auch in seinem Inside Story beschreibt.
Martin Amis war ja selbst Sohn eines berühmten Schriftstellers von Kingsley Amis. Wie hat ihn denn dieses familiäre Erbe geprägt?
Also ich glaube, er hat erstmal dagegen rebelliert. Er ist ja in einem sehr literarischen Umfeld aufgewachsen. Es kamen immer wieder andere Schriftsteller zu Besuch. Sein Vater war wirklich eine Berühmtheit in England. so richtig zum Schreiben kam er eigentlich erst durch seine Stiefmutter, Elizabeth Jane Howard, selber Schriftstellerin. Ja, und sie hat ihn praktisch von Comics und Trivialliteratur weggeholt, hat ihm erstmal Jane Austen hingelegt. Und so kam er überhaupt erst zum Lesen, zum literarischen Lesen und dann eben auch zum Schreiben.
Aber Jane Austen ist ja nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man Martin Amis liest. Was sind denn andere Einflüsse?
Ja, das stimmt. Ja, andere Einflüsse sind Saul Bellow, der ja auch sehr drastisch schreiben kann. Und Wladimir Nabokov, die nennt er als seine größten Einflüsse.
Dieses Image, das Image des Bad Guys, das klebte an Martin Amis seit Jahrzehnten. Er hat es natürlich auch ganz gern bedient, hat dem Boulevard auch ordentlich Futter geliefert. In seinem letzten Buch, aber Inside Story, da zeigt sich ein anderer Martin Amis. War er das Image leid oder wie haben Sie dieses Buch erlebt?
Ich habe es als ein bisschen altersmilde erlebt. Die beiden Romane, die ich davor von ihm übersetzt habe, London Fields und Gierig heißt es auf Deutsch, die sind ja fast schon 30 Jahre her. Und da hat er wirklich verbal, kann man sagen, um sich geschlagen. Es gab praktisch keine Figur, mit der man sich identifizieren konnte. Was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass er in Deutschland nie so richtig als Autor Fuß fassen konnte. Was schade ist, sehr schade. In Inside Story ist er, wie gesagt, altersmilde geworden. Und jetzt, wo er tot ist, ist es fast wie ein Vermächtnis von ihm. Er schreibt über drei seiner Freunde, die wichtigsten, Saul Bellow, Christopher Hitchens und Philip Larkin. Er schreibt darüber, wie man eigentlich schreiben soll, beziehungsweise wie er literarisch schreibt und gibt Ratschläge dazu. Es ist ein großes Alterswerk und kann ich noch gar nicht ganz begreifen, dass er tot ist. Er ist einfach ein großer Schriftsteller, er ist ein großer Stilist, ein sehr eigenwilliger Stilist, extrem rabiat, aber mit Inside Story hat er wirklich, ja, muss man wohl sagen, einen guten Abschluss gefunden.
Sagt der Übersetzer Eike Schönfeld über Martin Amis. Der Schriftsteller ist jetzt gestorben im Alter von 73 Jahren. Das Theatertreffen in Berlin zeigt derzeit nicht nur die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der Saison, sondern in den Nebenreihen auch die sogenannten 10 Treffen. Das ist ein breites Rahmenprogramm mit Titeln wie Solidarity, Responsibility, Green, Networking. Sie hören, man ist very international. Die neuen Leiterinnen des Theatertreffens kommen aus Deutschland, aus der Ukraine und aus Polen und haben sich für dieses Rahmenprogramm auch als Kuratorinnen betätigt. Dabei liegt ein Fokus auch auf Performances von und mit ukrainischen und belarussischen Künstlern, die sich mit Krieg und Protest beschäftigen. Was sind das für Inszenierungen? Wie sehr können sie ästhetisch oder auch in ihrer politischen Aussagekraft überzeugen? Barbara Behrendt berichtet.
Die Zeit vergeht unendlich langsam, vor allem für Igor Schugalejew. Exakt 60 Minuten lang wird der belarussische Performer in seiner Pose verharren, auf Knie und Kopf gestützt, die Arme hinterm Rücken. Eine Folterpose, die ein belarussischer Gefangener 4 Stunden lang einnehmen musste, nachdem die Polizei ihn und viele andere im August 2020 in eine winzige Zelle gesperrt und misshandelt hatte. Igor Schugalejew zieht mit dieser Solidaritätsaktion durch Europa. Nur das Publikum sieht die tickende Uhr. Er selbst weiß nie, wie viel Zeit vergangen ist. Die ZuschauerInnen sind eingeladen, sich der Geste anzuschließen oder mit dem Performer zu sprechen. Zuerst geschieht nichts. Dann knien sich tatsächlich Menschen neben ihn, bleiben auf den Kopf gestützt, solange sie es aushalten. Stille, Anspannung, Konzentration. Jeder ist auf sich zurückgeworfen. Solidarisch mitknien oder zuschauen. Es ist die erste Veranstaltung im politischen Rahmenprogramm des Theatertreffens, die den ZuschauerInnen keine plumpen pro-ukrainischen Botschaften um die Ohren haut oder das Publikum für ignorante Westler hält, die nicht begreifen wollen, wie gefährlich Putin ist und dass alle Russinnen und Russen Feinde sind. Die ukrainische Gruppe Hooligan Art Community hatte es zuvor in ihrem Bunker Kabarett mit Sarkasmus versucht, als es russischen BürgerInnen die Worte in den Mund legt: I am just a victim of the regime. Ich bin nur ein Opfer des Regimes.
Russian culture, it's Tchaikovsky, Dostoevsky and Tolstoy. This is Gogol and Bulgakov. Stalin, Lenin.
Молодой.
Russian culture. This is Putin. And policemen, part of system. This is prisons. 100 reasons. Be a Russian. Хорошо.
I'm just a victim of the regime. Nothing depends on me.
Krasser formuliert es der ukrainische Regisseur Andriy May im Putin-Prozess, eine Performance, die am Kölner Theater der Keller entstanden ist. Zunächst ballert er dem Publikum 10 Minuten lang Putins Kriegserklärung an die Ukraine entgegen, als hörten wir in Deutschland zum ersten Mal von der russischen Invasion. Dann folgt eine Tschechow-Interpretation, bei der die ukrainische Schauspielerin vergewaltigt wird und Möwenschreie ausstößt. Im Anschluss spielt das Ensemble auf der Bühne Publikumsgespräch und erklärt, viele Menschen dächten zwar, russische Kultur sei das eine und was in der Welt passiert das andere, aber
because those people who rule now, so they are actually raised by this literature. This is a propaganda which is totally connected with what is happening. And this culture is literally raping the world now.
Soll heißen, die Menschen, die heute Krieg führen, sind mit der Literatur Tschechows aufgewachsen. Deshalb vergewaltige diese Kultur, diese Literatur, die Welt. Unterkomplexer wurde diese Haltung wohl noch nie formuliert. Es ist nicht nur die Meinung einer Bühnenfigur. Ähnliches hatte der Regisseur schon bei der Pressekonferenz kurz vor Festivalbeginn geäußert.
I think we need a stop for Russian culture, because what is Russian culture just now? This is one part of big Russia propaganda machine.
Man müsse aufhören, russische Kultur zu zeigen, sagt er, weil sie momentan nichts als eine große Propagandamaschine sei. Warum arbeiten so viele Theater ausgerechnet jetzt mit Texten von Tschechow, Dostojewski, Gorki, laden russische Regisseure ein? Wer sei er, Andriy May, überhaupt auf einem Festival wie diesem? Er fragt, was ist euch wichtig, russische Klassiker zu zeigen? Es ist letztlich eine Bankrotterklärung des politischen Parallelprogramms, das Fragen wie diese mehrfach von ukrainischer Seite gestellt, aber nicht mit den Theaterleuten diskutiert werden oder vom Festivalteam eingeordnet. Dabei würde sich das breite Diskursprogramm bestens dafür eignen. Doch die ukrainischen KünstlerInnen, AktivistInnen und HistorikerInnen diskutieren unter sich über russischen Imperialismus und Kolonialismus wie in einer Parallelwelt. Hier das Theater, dort der Krieg. Obwohl mit der Einladung von Gorkis Kinder der Sonne als eine der bemerkenswerten 10 Inszenierungen die Verbindung auf der Hand läge. Es ist also nicht nur so, dass die ukrainische Artivistin Olena Abtschel, die das Theatertreffen mitleitet, bei der undurchsichtigen Auswahl fürs Rahmenprogramm auf aggressiven Aktivismus setzt, während die Art, die Kunst, hinten überfällt. Es misslingt bislang auch die ukrainische Szene mit dem von ihr so gescholtenen, privilegierten Publikum und den deutschen Theaterleuten in Austausch über Kultur zu bringen. Die deutsche, die ukrainische, die russische. Bleibt die Frage, wozu dann der ganze Aufwand?
Fragt sich Barbara Behrendt. Ein Bericht war das über das Rahmenprogramm des Berliner Theatertreffens. Besser erging es unserer Tanzkritikerin Elisabeth Nehring in München. Völlig begeistert ist sie von 10 Tagen Tanzfestival zurückgekehrt. Seit 1978 schon existiert das internationale Festival Dance und in den letzten Jahren hat man einen Schwerpunkt auf die lokale Tanzszene gelegt. Ganz München wird betanzt, von den großen Museen bis hin zur kleinen Bushaltestelle. Das Angebot war in diesem Jahr besonders groß, weil noch einiges nachzuholen war aus der Corona-Zeit. Und mit einer Uraufführung beginnt Elisabeth Nehring ihren Rückblick auf das Festival und führt uns zuerst in einen Kaninchenbau mit dem Stück Rabbit Hole.
Auf eine Verzweiflungsgeste im Knien folgt ein sportlicher Sprung, dann Ballettposen und Hip-Hop-Moves. Waghalsige Balanceakte reihen sich nahtlos an alberne Kindereien. In Moritz Ostruschniaks Performance Rabbit Hole währt keine Bewegungssequenz länger als ein paar Sekunden. Es ist kaum machbar, die rasante Abfolge verschiedener Bewegungsansätze und Stile so zu beschreiben, dass es möglich wäre, sie gedanklich nachzuvollziehen. Was angesichts der schnellen Wechsel der TänzerInnen von einer Verfassung und Atmosphäre in die nächste bleibt, ist ein absolut disparater Eindruck. Und der betrifft nicht nur Choreografie und Szenenabfolge, sondern auch die Musik und die visuelle Ebene. Wir sehen Ausschnitte aus Stichen von Dürer, Tarotkarten und Computeranimationen als Projektionen auf einer Leinwand vorbeiziehen, hören einen zerschredderten Walzer im Wechsel mit elektronischem Wummern, Popmusik oder neuer deutscher Welle. Es scheint, als würde uns Moritz Ostruschniak durch ein Rabbit Hole, ein Kaninchenloch schicken. Mit dem Resultat, dass wir ständig von einer neuen Szenen- und Bewegungsfantasie in die nächste fallen. Oder, um die Wirkung noch einmal anders zu beschreiben, es entsteht das Gefühl, als hätte man sich zu lange ziellos durch das Internet bewegt, sei von einer Webseite zur anderen gesprungen, hätte diesen und jenen Inhalt aufgerufen, geistig zwar touchiert, aber niemals wirklich tiefer ergründet. Um genau diese Erfahrungen im digitalen Raum geht es dem Münchner Choreografen. Darum hat er auch keine einzige Bewegung selber erfunden, wie er sagt, sondern die TänzerInnen aufgefordert, sekundenkurze Sequenzen aus Tanzvideos nachzutanzen und zusammen zu samplen.
Für mich war das sehr interessant, weil ich gemerkt habe, dass dieses Material einen ganz eigenständigen Charakter gekriegt hat, einen ganz absurden, weil die Tänzer oder die Tänzerinnen halt alle 3 Sekunden sozusagen die Stilistik, die Texturen ändern mussten sozusagen. Es war total absurd, eigentlich fast schizophren. Aber was für mich daran interessant war, dass ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen diese Internetlogik wiedergespiegelt hat, so dieses Scrolling oder dieses Swiping, das ist auch immer so eine, die Aufmerksamkeitsökonomie sozusagen.
Diese digitale Aufmerksamkeitsökonomie überträgt Moritz Ostruschniak konsequent auf die Ebene der körperlichen Bewegung und erschafft damit ein herausforderndes, auch pessimistisch gestimmtes Tanzstück, das unsere medialen Gewohnheiten choreografisch entlarvt. Einen konsequenten künstlerischen Ansatz verfolgt auch die kanadische Choreografin Catherine Goudet in ihrer fantastischen Tanzproduktion »The Pretty Things«. Fünf TänzerInnen auf der Bühne steigern sich nach einem minimalistischen Beginn mit wenigen Bewegungen der Arme und Hände langsam in raumgreifende Gänge, Sprünge und Drehungen. Unaufgeregt und so ausgeführt, dass das Publikum die Unterschiede ihrer Körperlichkeiten von sehr dünn bis eher kräftig gut beobachten kann. Eine Stunde lang bewegen sie sich ununterbrochen. Die Performance ist physische Verausgabung, tänzerisches Exerzitium und Meditation zugleich. Eine starke Leistung und hochgradig faszinierend. Der polnische Choreograf Maciej Kusminski hat für Every Minute Motherland TänzerInnen aus der Ukraine zur Zusammenarbeit mit seiner Company eingeladen. Die Erfahrungen des Krieges, von Flucht und Heimatlosigkeit sind Ausgangspunkte einer Choreografie, in der die insgesamt 7 jungen Tänzerinnen und Tänzer zwischen Stille und explosiven Energieausbrüchen wechseln. Kaum eine Szene zeigt einen deutlichen Verweis auf Kriegshandlungen. Die TänzerInnen wollen hier nicht ihre Erlebnisse darstellen, sondern generieren aus ihren Erfahrungen tänzerischen Ausdruck, präzise, ehrlich und bewegend. Rabbit Hole, The Pretty Things und Every Minute Motherland sind 3 Beispiele, die in ihrer Unterschiedlichkeit für die Breite des Dance-Festivals stehen. Neben den Schwerpunkten Kanada, Taiwan und Osteuropa, Big Names wie Mathilde Monnier und Richard Siegel sowie Stücken und Installationen, in denen realer Tanz und digitale Welt aufeinandertreffen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich die Tanzgeschichte Münchens zu erschließen, auf ungemein sinnliche und leicht zugängliche Art und Weise.
Neufuller war auch in München 1910. Hier im Deutschen Theater.
Die Dance-History-Touren führen interessierte BesucherInnen an historische Orte der Tanzmoderne. Vom Künstler zum Schauspielhaus, den heutigen Kammerspielen, in die Isarvillen oder Museen wie das Lehnbachhaus. Verblüffend, wo überall in München Originalschauplätze zum Geschichten erzählen, über mehr oder weniger bekannte TanzkünstlerInnen aus der Anfangszeit des modernen Tanzes einladen. Zu verdanken sind all diese hochinteressanten Begegnungen mit Tanzvergangenheit und Gegenwart der leidenschaftlichen Programmarbeit von Leiterin Nina Hümpel. Mit ihrer letzten Festivalausgabe hat sie München ein klug durchdachtes und absolut attraktives Tanzfestival beschert.
Eine begeisterte Elisabeth Nehring über das Festival Dance in München. Kein knallrotes, sondern ein knallorangenes Gummiboot schwimmt gerade im Wiener Belvedere herum. Den steinernen Barockfiguren ist das ziemlich egal, aber bei den Besuchern sorgt es für Aufsehen. Die Aufseher allerdings, die unternehmen nichts dagegen, denn dieses Boot ist Teil einer großen Ausstellung, die gerade im Schlossgarten stattfindet. Anders ist ein Jubiläum, 300 Jahre Wiener Belvedere, 300 Jahre prunkvolle Architektur aus Schloss, Garten und Skulpturen. Der Garten war übrigens schon früh öffentlich zugänglich, schon 1780. Jetzt hat man zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler gebeten, mit dem barocken Ensemble in Kontakt zu treten. Auf der Webseite des Belvedere liest man dann bedeutungsschwere Worte wie kritische Hommage, Transformation der Zeit, prozessorientierte Ansätze. Aber viele dieser Arbeiten sind auch einfach nur toll anzuschauen, wie zum Beispiel das orangene Boot, weiß Julian Ignatovic.
Auf dem großen Teich, dem sogenannten Spiegelteich, hinter dem herrschaftlichen Schloss, dem oberen Belvedere, schwimmt jetzt ein knallorangenes Schlauchboot, darauf eine silberne Raumkapsel und drei plüschige Mischwesen, die Flaggen in der Hand halten und anscheinend protestieren.
Diese drei Mischwesen, diese drei Figuren, die wir auf dieser Raumkapsel sehen, eben Mischwesen aus Mensch und Tier, die beziehen sich auf die Menagerie des Prinzen Eugen, weil nämlich in unmittelbarer Nähe hier in diesem Areal so eine Frühform sozusagen eines heutigen Zoos angelegt war, weil eben der Prinz Eugen nicht nur Gemälde und Bücher gesammelt hat, sondern auch exotische Tiere.
Erklärt Chefkuratorin Luisa Zeyer zur Installation der polnischen Künstlerin Goszka Matsuga, die sichtlich Aufsehen erregt im Schlossgarten. Menschen bleiben verwundert stehen, machen Fotos von dem Boot und fragen sich, ob das nun hierhin gehöre oder nicht. Das Werk von Matsuga steht insofern exemplarisch für die Absicht des Projekts Public Matters, nämlich zeitgenössische künstlerische Positionen in ein historisches Setting einzubetten und so kritische Perspektiven zu eröffnen auf Macht und Repräsentation im Wandel der Zeit.
Was da zum Thema wird in Andeutungen, ist die ökologische Krise beispielsweise, aber auch diese Frage danach, welche Menschen haben welches Recht auf welchen Raum, in welchem Verhältnis stehen sie zu Raum und natürlich letztlich auch Fragen der Migration, Fragen danach, wie unsere Gegenwart als sehr krisenhaft wahrgenommen wird.
Viele Werke schlagen so eine Brücke von der königlichen Vergangenheit des Ortes hin zum Hier und Jetzt. 33 Künstler aus der ganzen Welt, darunter viele berühmte Namen wie Louise Bourgeois oder Hans Optebeck, haben in der riesigen Gartenanlage vom unteren bis zum oberen Belvedere, dazu im abseitigen Kammergarten und dem zeitgenössischen Museum Belvedere 21 interveniert. Für das Kuratorenteam war dabei von Beginn an klar,
dass es darum gehen muss, sozusagen diese auch gleichberechtigte Präsenz von Künstlerinnen und Künstlern in allen Formaten sozusagen präsent zu haben und natürlich auch nicht nur rein westliche Positionen hier einzuladen, wobei die Definition des Westlichen ja auch nicht so leicht ist, aber dass da einfach relevante Themen der Gegenwart präsent sind.
Das kann dann eine fast unauffällige kleine Skulptur der afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker sein, mit dem Titel Invasive Species, die wie so oft bei Walker die Angst vor dem Fremden, Vorurteile und Unterdrückung symbolisiert. Das kann, wie bei Thomas Geiger, eine Performance sein, in der der Künstler die barocken Statuen vor dem Schloss, Atlas und Sphinx zu ihrem Erscheinungsbild und ihrer historischen Bedeutung befragt. Oder das kann ein großer Schriftzug mit einer klaren Botschaft sein, Amo ergo sum. Ich liebe, also bin ich. Frei nach René Descartes, wie bei der Wiener Künstlerin Renate Bertelmann.
Und das ist eigentlich zu meinem Lebensplan und Arbeitsprinzip geworden. Und um das kurz näher zu erklären, dieses Amo, da verstehe ich nicht jetzt die Liebe im sentimentalen Sinn oder im gefühlsmäßigen, obwohl das natürlich erlaubt ist, sondern eher als eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Darum sage ich Erweiterung, weil der Verstand, Gott sei Dank haben wir ihn, ja, also cogito, aber es genügt nicht ganz. Also wenn der nicht von Liebe geprägt ist, dann, ja, dann sieht die Welt eben so aus, wie sie jetzt aussieht.
Eine monumentale queere Neuinterpretation zweier mythologischer Figurengruppen im Garten nimmt die deutsche Künstlerin Toni Schmale vor. Bei ihr verschwinden die Götter und Göttinnen mitsamt ihren Rollenzuschreibungen ganz. Zurückbleiben eine Muschel und hybride Gefährtinnen.
Eigentlich eine Ermächtigung der Muschel oder der Gefährtin gibt und sozusagen in dem Fall hier keine Form von Raub oder brutalen Darstellung, sondern eigentlich, dass die Muschel ihre Gefährtin ruft, die sie unterstützen.
Die Referenzen sind mal klarer, mal undurchsichtiger. Manche Werke, wie das von Schmale oder Matsuga, erwecken großes Aufsehen, andere dagegen sind eher unscheinbar. In jedem Fall war es Zeit, dass die barocken Figuren im Schlossgarten, die übrigens den Aufstieg aus der Unterwelt auf den Musenberg Parnass versinnbildlichen, neue Nachbarn bekommen. Denn dort, wo die Kunst öffentlich und frei zugänglich ist, ist ein zeitgemäßer Diskurs besonders wichtig.
Meint Julian Ignatowitsch, er hat die Freiluft-Skulpturen-Ausstellung im Wiener Belvedere für uns besucht. Und jetzt folgen die Kulturmeldungen, in denen wirft Lena Fuhrmann einen Blick auf die heutigen Aktionen der letzten Generation. Und die fallen hierzulande ganz anders aus als in Italien.
Dort hat die letzte Generation heute mit einer Aktion in Rom auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. 7 Aktivisten kletterten in den berühmten Trevi-Brunnen und färbten sein Wasser mit verdünnter Holzkohle schwarz. Wir werden nicht für fossile Brennstoffe bezahlen, war auf ihren Transparenten zu lesen. Schließlich wurden sie abgeführt. Die Protestaktion sorgte beim Bürgermeister Roms für wenig Verständnis. Genug von diesen absurden Angriffen auf unser künstlerisches Erbe, twitterte der. Der italienische Kulturminister Gennaro San Giuliano ging sogar so weit, ein Gesetz gegen Akte des sogenannten Öko-Vandalismus zu fordern. Auch in Deutschland sind die Aktionen der letzten Generation umstritten. Mit Klebstoff und Kartoffelbrei machten sie in den letzten Monaten in Museen auf sich und ihre Ziele aufmerksam. Am heutigen Internationalen Museumstag wurden jedoch versöhnliche Töne angeschlagen. Und es wurde vor allem auf Kooperation gesetzt. Gemeinsam mit 8 Museen hat die letzte Generation eine mehrteilige Performance veranstaltet. Unter anderem im Museum Ludwig in Köln und in Kunsthallen in Rostock und Hamburg. Es gab Aktionstrainings, Kindermitmachecken und eine Dauerlesung. Die sollte die wissenschaftlichen Grundlagen der Protestaktion deutlich machen. Zwar wüssten viele Menschen und auch die Museen um die Klimakrise, leider seien ihre aktuellen Bemühungen, etwas zu ändern, aber noch nicht ausreichend, so Irma Trommer von der letzten Generation, die heute in Hamburg vor Ort war. Ziel der Aktion sei es, die Menschen und vor allem die Bundesregierung zum Handeln zu bewegen.
Und je stärker wir diese Handlung einfordern können, desto besser ist das. Und wenn wir sie mit den Museen zusammen einfordern können, ist es natürlich um ein Vielfaches besser, als wenn wir in den Museen das fordern müssen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weil die Aufmerksamkeit, die wir haben, wenn wir Seite an Seite gehen, ist an der Stelle natürlich viel höher. Das heißt natürlich nicht, dass in Zukunft jetzt alle Museen nie wieder sich Sorgen machen müssen, dass da mal irgendeine Art von Klimaaktion stattfindet. Aber es ist zumindest ein starkes Zeichen, dass es ein Miteinander geben kann und dass es sehr wertvoll ist.
Ein Miteinander verschiedener Akteurinnen und Akteure scheint heute zumindest gelungen. Neben den Museen und den Aktivisten waren an der Dauerlesung in Hamburg etwa Bildungsvertreter, die Polizei und mehrere Schauspielerinnen beteiligt. Auch das Publikum schien die Aktion zu bewegen.
In dem Raum, wenn man sich so anguckt, was da passiert, gibt es auf jeden Fall viel Betroffenheit. Und dann sind wir immer noch vor Ort, um dazu ermutigen, das auch ins Handeln umzusetzen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall was, was dieser Tag bringen kann.
So Irma Trommer von der letzten Generation. Von 1837 bis 1839 verschlug es Richard Wagner nach Riga. Noch bevor er ein berühmter Opernkomponist wurde. Einerseits, weil ihm preußische Gläubiger im Nacken saßen, andererseits, um dort eine Stelle als Kapellmeister am Deutschen Theater anzutreten. Dessen Architektur machte so viel Eindruck auf ihn, dass der Theatersaal später als Vorbild für das Festspielhaus in Bayreuth diente. Vom alten Glanz ist wenig geblieben. Das Gebäude in Rigas Altstadt ist seit langer Zeit sanierungsbedürftig. Das soll sich nun ändern. Bei einem Festakt wurde heute der Grundstein für mehrjährige Umbau- und Restaurierungsarbeiten gelegt. Die Richard-Wagner-Gesellschaft Riga will das Theater mit privaten Finanzmitteln und prominenter Unterstützung auch aus Deutschland als Konzert- und Aufführungsraum wiederherstellen. Die Neueröffnung des Hauses ist für 2026 geplant. Das Theatertreffen in Berlin läuft nun seit über einer Woche auf Hochtouren. Und am heutigen Nachmittag wurde dort die Dramatikerin Sivan Ben-Yeshai mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Sie sei am Firmament des deutschsprachigen Theaters erschienen wie ein Komet, so die Stiftung Preußische Seehandlung vorab. Geschrieben hat Sivan Ben-Yeshai etwa Bühnenbeschimpfung und Wounds Are Forever, Selbstporträt als Nationaldichterin. Der Theaterpreis wird bereits seit 1988 vergeben. Das waren die Kulturmeldungen.
Vielen Dank, Lena Fuhrmann. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend. Ein Thema dann die Ergebnisse des G7-Gipfels in Hiroshima. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.